Die Freuden der Jagd handeln von einem Mann, der seine fragmentierte, ihm viel zu komplex scheinende Umwelt flieht, um das finstere Herz des Waldes zu suchen, sich zu begeben auf ein Terrain altbewährter Wahrheiten und fundamentalistischer Positionen. Auf dem Weg dorthin trifft er einige zwielichtige Typen und Stereotypen. Ich habe für heute Abend ein Kapitel ausgewählt, in dem diese unangenehmen Zeitgenossen aufgelistet werden. Erstmals nennt der Mann, der in den Wald hineingeht, einmal, dann wird Inventur gemacht, muss der lieben Ordnung halber, Übersicht wegen doch richtig Inventur gemacht werden, all diejenigen Figuren, unangenehme Zeitgenossen, die in losen Gruppen sich zusammenrotten, entweder oder aber auch solche, die nicht umsonst und von ungefähr doch als ausgesprochen unnahbar gelten, im Grunde genommen eher Kontakt sowie Leute und lichtscheues Gesindel, durch und durch einzelgängerisch veranlagte Individuen, die ihren Einzelkämpferstatus wie eine Ehrenstandarte vor sich hertragen, eher denn gesellige Kumpeltypen von nebenan etwa, all diejenigen, die hier in dem Walde, wo nicht beheimatet, so doch zumindest alle naselang anzutreffen und auf engstem Raum gezwungen sind, miteinander auszukommen und die mir doch in all den Jahren, die vergangen, wohl die einen mehr, die anderen weniger, wenn schon nicht ans Herz gewachsen, so doch immerhin in Maßen vertraut geworden sind, nennt sie bei ihren jeweiligen Namen und hochoffiziellen Bezeichnungen, so wie sie eben auf den Fahndungsplakaten in dicken, fetten Lettern zu finden, und zwar nicht des bloßen Spaßes, persönlichen Amüsements wegen, sondern weil es nun einmal sein, jemand tun muss und liefert Steckbrief plus ein entsprechendes Täterprofil in Stichpunkten gleich mit. Es sind dies in erster Linie und in der Reihenfolge ihres Auftretens hier die nicht zu Unrecht wohl für komplett blöde geltenden, bald Kautabak kauenden, bald, ganz egal, ob sie sich dabei beobachtet oder andersherum unbeobachtet wähnten, ungeniert in der Nase und in den Ohren herumprockelnden Forstwirte, gemeinhin auch als Holzknechte bezeichnete Subalternen, allesamt auf Zeit engagiert, für die Dauer einer Saison lediglich beschäftigte Hilfskräfte, die vor sich praktisch quadratische Kaltblüter, schleswiger Gesellen von ihnen liebevoll, zärtlich beinahe gerufen, im Geschirr hertreiben. Waldbarone und Konsorten, eingemummelt in mit Pelz verbrämten Zuhältermänteln, wollten da außerdem genannt, wo nicht sogar zuvörderst erwähnt sein, mehr als Finger doch vorhanden, an den beiden Händen zusammen, dito Landräte in lustigen, weil viel zu eng geschnittenen, oberschwulen Jägerkostümen, sowie die unvermeidlichen lokalen Größen, ortsansässigen Honoratioren in ihren fast schon obligaten, überlangen Lodenmänteln. Weit schlimmer noch seien aber die von Hasenscharten und ähnlichen entstellten Nennneffen und angeblichen Schwippschwäger solcher Notabeln der Haute Volée, all diejenigen in relativ vagen Verwandtschaftsverhältnissen zu diesen stehenden Windbeutel und Gernegroße, die sich umständlich hochgeschlafen haben, man mag sich das im Grunde genommen gar nicht vorstellen. Daneben, ein Unding an und für sich, doch wer will, frage, wer hat schon die Eier, ihnen hier den Eintritt zu verwehren, die nominellen Baronessen, Trägerinnen, lassen Sie es mich so formulieren, von Baroness-Titeln mit ledernen Reitgärten in ihren spitzen, frisch gewichsten Stiefeletten, immer quer zur eigentlichen Fahrtrichtung, in ihren penibel auf Hochglanz polierten Damensätteln, hoch zu Ross, par force statt Orgasmus, deren Losung wohl. Diese erst seien ganz schlimm, hießen sich selbst, obwohl mehrfach verwitwet, doch Freifräulein und ließen sich gern mit Freien von sowieso anreden, pisten aber, während sie ritten und sich von neugierigen Blicken weithin unbeobachtet wähnten, vor lauter Erregung wie läufige Hündinnen in ihre knappen Schlüpper. Der Urin rinne dann ganz klandestin unter die Sättel, er mache dort regelmäßig die Rücken der Tiere wund und ganz kaputt und, ja, sich auch rasch entzünden. Diese schwerenden Wunden, suppenden Stellen schlössen sich, wenn denn überhaupt, dann nur mehr sehr schwer. Den davon betroffenen Pferden, es bleibt ihnen nichts anderes zu tun übrig als, so diese nicht elendig verrecken und zugrunde gehen sollten, dürfe man nicht zögern, ihnen den Gnadenschuss zu verpassen. Ganz schlimme Sache, das. Sie treffen all hier hinter jedem Baumstamm mindestens einen kranken Landadligen an, von furchtbaren Wahnvorstellungen geplagt, oft im Vierfüßlerstand. Jeder einzelne von denen uns, mir und ihnen tatsächlich am liebsten weismachen würde, er persönlich besäße den Wald. Alles, was Sie hier sehen, mein Eigentum, im Besitz der Familie schon seit Generationen und Generationen und entsprechend verfahre er, Gipfel der Perfidie, mit diesem nach Gutdünken, wie es ihm eben beliebe. Aber, meine Herren, der Wald, dies vergäßen die meisten geldgeilen Großgrundbesitzer und einzig profitorientiert handelnden Holzmafiabosse, die nur das Rohmaterial Holz säen und in Zusammenhang mit diesem lediglichen Festmetern dächten, nur allzu gern. Der Wald, ist er nicht viel mehr als eine bloße Ansammlung von Stämmen? Nicht viel mehr als ein bloßer Lieferant von Rohstoffen? Einzeln, für sich genommen, zugegeben, ist ein Baum sicherlich strohdumm, doch gemeinsam mit anderen, man denke nur an das Verhalten der Vögel im Schwarm, ein intelligentes, denkendes und hochkomplexes Lebewesen, dessen einzelne Teile ständig miteinander in Beziehung stünden. Ich weiß nicht, habe keine Ahnung davon, ob und inwieweit Sie mir da in dem Punkt einmal folgen wollen, sich das überhaupt nur vorstellen können, sei es drum. Und dann gäbe es da noch den Forstbeamten inmitten seiner hechelnden Welpen, der Jägerschar nicht zu vergessen, die meisten von denen in niegelnagelneuen Joppen stecken, bei Regen sich derbe kotzen, Pferdedecken nicht gänzlich unähnlich oder auch einen Gummiumhang um die Schultern werfen, den Unbilden des Wetters so besser zu trotzen, die Stirne diesen entschieden zu bieten. Knickerbocker unten herum, Filzhut oben auf dem Kopfe, fertig ist der Jägersmann. Ach, wie der mit dem Schießgewehr schießen kann. Dies oben beschriebene Modeideal ändert sich im Laufe der Zeit nur wenig. Lediglich um einige wenige Nuancen kann das Outfit von der einmal doch für gut befundenen Aufmachung abweichen. Dies dann allerdings auch schon das höchste der Gefühle. Alle seien zudem mit der Eichel am Revers unterwegs, dem Kennzeichen schlechthin und quasi Schibolet des gesamten Standes. Ohne diese, gewöhnlich in Alt-Silber gearbeitete angetroffen, sie von jedem dahergelaufenen Halbaffen, der sich ordnungsgemäß ausweisen könne, hingemetzelt werden dürften, ohne dass dieser doch Strafe zu gewärtigen hätte, eine Tradition, die bis auf die alten Gileaditer wohl zurückgeht, siehe auch dazu das Buch der Richter, Kapitel 12, Vers 5 folgende. Gilead besetzte die nach Ephraim führenden Übergänge über den Jordan. Und wenn ephraimitische Flüchtlinge kamen und sagten, ich möchte hinüber, fragten ihn die Männer aus Gilead, bist du ein Ephraimiter? Wenn er nein sagte, forderten sie ihn auf, sag doch einmal Schibolet, sagte er dann Sibolet, weil er es nicht richtig aussprechen konnte, ergriffen sie ihn und machten ihn dort an den Furten des Jordan nieder. So fielen damals 42.000 Mann aus Ephraim. Nun, dagegen ist wohl nicht wirklich etwas einzuwenden. Bärensammlerinnen gäbe es im Spätsommer zuhauf, Pilzsammlerinnen im Herbst dito und, ja, sogar im Winter. Indiz dafür wohl, dass sie oft verwirrt sind, direkt, indirekt irgendeinem inneren Zwang unterliegen, meint, sie können, einmal angefangen, nur sehr schwer mehr davon loskommen, aufhören, Pilze zu sammeln. Wie Schmeißfliegen, die blau-metallig, irgendwie silbern schimmernden, unansehnlichen Dinger den Scheißhaufen, so umschwirren diese den Himbeer, den Brombeerstrauch, ingleichen den Maronenröhrling, selbst Eierboviste und sogar die phallusartigen Stinkmorcheln seien, obwohl eigentlich doch ungenießbar oder gerade deswegen keineswegs sicher vor ihnen, immer schon das Objekt ihrer obskuren Begierden gewesen. Das Rascheln ihrer gerafften Röcke im dichten Gestrüpp, man verwechsle es nicht mit der spezifischen Geräuschkulisse, die hinweist auf jagdbares Wild, von Pret potenziellem womöglich herrührt. Der Jagdunfall, sonst sei er wohl unvermeidbar, ja, so gut wie vorprogrammiert. Obwohl, wenn einem solch ein im Prinzip doch bedauerliches Malheur einmal passiert, dann kräht eh schon bald kein Hahn mehr danach. Wir bräuchten dem Staatsanwalt nur glaubhaft zu versichern, wir hätten die hässliche Schabracke. Hans-Dieter, mal ehrlich, ich war auf der Nachsuche. Was hat diese dumme Kuh auch nur nach Anbruch der Dunkelheit im Tann noch zu schaffen? Traf sie den hornigen Incubus Sticum, ihn drüber zu lassen, womöglich von hinten? Dabei zu lästern Gott unseren Herrn in allerhöchster Ekstase, darf sie das, frage ich dich? Hätten die grunzende Alte für ein weitwundes Schwein oder ähnliches gehalten, etc., etc. und mit einem eher symbolisch gemeinten, deutlich aber gegen Euro Null tendierenden Bußgeld sind sie dabei. Imker, Köhler, Powerwalker, man kehre mir dies unheilige Dreigestirn nicht so mir nichts, dir nichts unter den Teppich. Ohne sie sei keine ansonsten doch noch so detaillierte Auflistung als komplett anzusehen. Fehlen dürften des Weiteren ebenso wenig jene phantomartig auftauchenden und wieder verschwindenden Primitivlinge in ihren knatschengen Nylonanzügen, denen irgendwo an Ganzkörperkondome, an überdimensionierte Strampler gemahnenden Trikotagen auf ihren martialisch anmutenden, bullig kompakten Mountainbike-Fahrrädern, deren derb bereifte Reifen ihnen im Wesentlichen wegen der für gewöhnlich doch fehlenden, da allgemein als uncool empfundenen Schutzbleche breite Spuren von Schlamm und Fäkalien, so als wenn sie überfahren worden, wieder aufgestiegen und, nur kurz sich schüttelnd, einfach weitergefahren wären, hart im Nehmen, fast so wie echte Kerls auf die schweißnassen Rückenpartien gezeichnet und längs über den Allerwertesten, entlang der Einkerbung, der Kimme, wie wir sagen, die den Letztgenannten in zwei annähernd gleich große Teile scheidet, praktiziert. Spitze Pfiffe zudem, ihre Zurufe wie Juche und Juhu, auch heißer Hopsa etc. in unregelmäßigen Abständen lauthals ausstoßend, damit nicht nur den an und für sich doch und sowieso schon hypernervösen Rehbestand letzten Endes ganz und gar kopfscheu machend, sondern strapazieren sie damit entschieden auch meine Geduld über, die doch in anderen, gleichwohl ähnlich gelagerten Fällen, ob zu Recht, ob zu Unrecht, das will ich einmal dahingestellt sein und dem Urteil Dritter überlassen, schon durchaus mit der von Engeln, den himmlischen Herrscharen, verglichen worden. Erschrecke man sich doch jedes Mal aufs Neue fast zu Tode, brüllt ihnen eine Horde sogenannter Downhiller? Für die Fahrerflucht kein großes Thema. Im Gegenteil, werde diese von den Offiziellen doch sogar noch mit Bonuspunkten belohnt. Falls irreparable Personenschäden durch Zeugenaussagen, Polaroid-Fotos, ärztliche Bulletins etc. nachgewiesen oder den Kampfrichtern, mithin den ehemaligen Kollegen, die es wirklich übertrieben und seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl säßen, sonst wie plausibel gemacht werden könnten, winke ihnen am Ende eine schöne Prämie. Dann nämlich sei die exakte Verdopplung der Anzahl der Punkte der Lohn für ihre Mühen, schreit ihnen im Vorbeifahren ganz en passant ein Pulk von Selbstmördern sein Zeta Mordio ins Ohr. Ahornsirupzapfer in grob gemusterten Lamberjacken sehe man bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten, während besagter überfallartiger Attacken ihren mühsam gewonnenen Maple Syrup verschütten und darob naturgemäß alles andere als beglückt sich zeigen, höre man sie doch wüst schimpfen und fluchen und diesen Fanatikern, in Anführungsstrichen, eine gehörige Tracht Prügel für den Fall androhen, dass sie ihrer noch irgendwann einmal habhaft werden sollten. Die Faust, zum Zeichen welches Instrumentes sie sich dabei in erster Linie zu bedienen gedächten, sehe man sie zürnend gen Himmel recken. Das sind so Sachen und Situationen, meine Herren, die eines gewissen Zündstoffes nicht gänzlich entbehren. Was daraus werden kann, können Sie später im Käseblättchen Ihres Landkreises nachlesen. Hier lediglich ein Beispiel von vielen. Tragische Unfallserie. Tannenzapfenpflücker stürzten unter bislang ungeklärten Umständen aus den Tannen und zerbrachen daran. Grausam. Eben noch hätten sie sich hoch droben, irgendwo zwischen Himmel und Erde, in den Wipfeln, den Kronen der Bäume befunden, in die sie, nach Art von Telegrafenmastkletterern, mit steigeisenähnelnden Gerätschaften an den Stiefeln flott geklommen, um eben da die begehrten Blütenstände der Tanne zu ernten, auch die der Fichte, sowie die anderer Nacktsamer derart mehr zu ergattern etc., kurze Zeit später schon lägen sie zerschmettert am Boden danieder, die Gliedmaßen unnatürlich verrenkt, die ehedem doch von nichts anderem als von Ebenmaß gezeichneten Körper, sie seien nun arg zerschunden, gemahnten den ein oder anderen unter Umständen an Gliederpuppen, an kaputte Marionetten, die achtlos fortgeworfen, wer oder was mag das verursacht, sie nur derart erschreckt haben, dass sie jeden Halt verloren. Natürlich nicht wirklich schön mit anzusehen, doch so schlägt hier der Wald im Rahmen selbstredend nur seiner begrenzten Möglichkeiten und unter Ausschöpfung aller ihm nun einmal zur Verfügung stehenden Mittel munter zurück, bedient sich dabei geschickt seiner Feinde als Werkzeuge, respektive spielt einige der schlimmsten von diesen doch gegeneinander aus. Kleine Teile des Problems neutralisieren sich so im Endeffekt von ganz allein und wie von selbst. Ohnehin ein Wunder, ein Phänomen sondergleichen, dass das Ökosystem Wald, ein höchst fragiles, sensibles Gefüge, heikel, ein nur ebenso noch in der Schwebe gehaltenes Feld, sag ich jetzt mal, permanent gefährdet ist, die Balance, die in ganz unterschiedliche Richtungen weisende Vektoren aufrechtzuerhalten, sich bemühen, trotz aller erdenklichen Anfeindungen und gezielt gerittener Attacken von Seiten besagter Kanaillen, alles in allem so lang Bestand gehabt und durchgehalten, dabei noch halbwegs funktioniert habe. Manch anderes Biotop an dessen Stelle wohl längst schon umgekippt wäre. Dennoch, auch hier ist das Ende der Fahnenstange, wo nicht bereits erreicht, so doch definitiv in Sicht. Fazit, Bilanz und Conclusio seiner kleinen Bestandsaufnahme. Nur noch ein tumber Naturliebhaber, ein kranker Vogelkundler mehr, und das Schicksal des Waldes sei endgültig besiegelt. Ja, sein Untergang wäre beschlossene Sache. Seien Sie dessen versichert, der Schaden irreversibel, ein für allemal unumkehrbar. Vielen Dank. Applaus